Spurgeon hat einmal von einem Mann erzählt, der den Herrn innigst liebte. Und dieser Mann war blind geboren. Er hat nie einen Blick in diese Welt machen können. Und er sagte, er rühmte sich seiner Schwäche und sagte, ich bin froh, dass meine Augen für den Herrn reserviert sind. Das Erste, was sich meinen neuen Augen in der neuen Welt bieten wird, wenn ich sie aufmache, ist der Herr. Ich werde ihn sehen. Und so hat dieser blinde Mann eigentlich seine Hoffnung, seine Zuversicht ausgedrückt. Und wenn ich es mal so sagen darf, dieser Blindgeborene hat die richtige Sicht von Eschatologie. Er hat eine richtige Sichtweise, um Eschatologie und auf die Dinge, die Endzeitlehre uns in der Bibel gibt, zu vertrauen. Und genau das bezweckte auch Paulus, als er den Thessalonischen schrieb. Er wollte nicht, dass es zu irgendwelchen Debatten kommt, zu irgendwelchen Diskussionen, die endlos sind, sondern er wollte, dass diese Gemeinde, diese Gläubigen in Thessalonich getröstet werden. Er wollte, dass sie getröstet wurden durch diese Lehre. Nie war die Lehre der Entrückung oder auch allgemein die Endzeitlehre dafür gedacht, dass wir uns über theologische und philosophische Systeme gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das war nie die Absicht, warum diese Dinge offenbart wurden für uns. Aber leider ist genau das auch leider passiert in den letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte. Und weil griechische Philosophie und falsche Ansichten der Bibelauslegung ihren Weg in die Kirche fanden, nicht Gott hat ein Problem, diese Dinge zu kommunizieren, sondern Menschen und menschliche Systeme machen die Theologie kompliziert. Das haben wir letztes Mal gesehen. Wir haben uns die Einflüsse der platonischen Philosophie angeguckt auf die christliche Kirche, auf die Kirchengeschichte. Und wir haben damit begonnen, Gottes Plan der Erlösung anzuschauen. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Kapitel 4, und wir können jetzt gerne hier wieder aufschlagen, wenn ihr es nicht schon getan habt. In 1. Thessalonicher 4, Vers 13 heißt es, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ich habe euch letztes Mal gesagt, dass wir nicht weiterkommen, nur bis dahin. Ich möchte euch auch nicht in Unwissenheit lassen über die letzten Dinge. Und habe deshalb begonnen, Grundlagen zu legen. Dinge, die wichtig sind, die wir verstehen müssen. Für einige von euch war das vielleicht Wiederholung, aber ihr wisst ja, Wiederholung schadet nie. Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen und deshalb wiederholen wir uns oft. Deshalb wiederholen sich auch die Schreiber der Bibel oft. Deshalb wiederholt sich Gott selber oft, wenn er spricht. Und deshalb ist es wichtig für uns auch, die Dinge wieder aufzufrischen. Und einige von euch haben vielleicht neue Dinge gelernt, Dinge, die sie noch nie gehört haben, eben wie zum Beispiel diese Hintergründe über die platonischen Einflüsse, über die Einflüsse des Philosophen Plato auf die Kirchengeschichte. Und genauso war es Paulus auch wichtig, dass die Thessalonicher über die Lehren der Endzeit nicht unwissend sind. Nicht unwissend sind, was geschieht nach dem Tod. Hier, vor allem in erster Linie, heißt es über die Entschlafenen, über diejenigen, die gestorben sind. Es gab hier ein bestimmtes Problem, das Paulus korrigieren wollte in dieser Gemeinde. Es baut also auf dieses Argument, das Paulus uns hier präsentiert, im 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, baut auf einem bestimmten Grundwissen auf einem bestimmten Hintergrundwissen. Paulus korrigiert eine falsche Sicht, eine Lehre, die den Thessalonischen bereits mündlich mitgeteilt wurde. Mittlerweile sind es auch noch mehr als 2000 Jahre, die vergangen sind, seit dieser Brief geschrieben wurde. Und leider haben viele Menschen ihr theologisches Beigemüse dazugegeben. Und deshalb ist es wichtig für uns, uns zunächst mit diesen Grundlagen zu befassen. Wie sollen wir diese Aussagen verstehen, die die Schrift macht über die Endzeit? Wir haben letztes Mal, wie gesagt, kurz angefangen, uns Gedanken zu machen dazu. Als Erstes, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns mal gefragt, warum ist denn das überhaupt wichtig? Warum sollen wir uns überhaupt mit Endzeit oder endzeitlichen Dingen beschäftigen? Warum ist das entscheidend für uns als Christen? Weil ihr wisst, es gibt Leute, die sagen, naja, das ist ja nicht heilsnotwendig, es ist nicht so wichtig. Und das stimmt, es ist nicht heilsnotwendig, wie gesagt, gewisse Dinge schon, aber doch vieles davon jetzt nicht unbedingt. Aber doch ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Und ich habe euch 4 Gründe gegeben und ich weiß nicht, ich hoffe, dass viele von euch dieses Handout wieder mitgenommen haben, diese Gliederung, die ich ausgeteilt habe. Sonst sollte sie eigentlich im Gemeindeblatt sein heute. Einfach als Übersicht, was wir abgedeckt haben. Und da haben wir uns erstmal die Frage gestellt, warum Eschatologie, warum Endzeitlehre wichtig ist. Nun, die Schrift lehrt es. Das war der erste Grund. Unter Punkt 1. Gott wollte diese Lehre kommunizieren. Er wollte, dass wir es verstehen. Wir haben uns heute Morgen auch darüber Gedanken gemacht im Buch der Offenbarung. Heißt es am Ende, wer etwas hinzufügt, wer etwas hinwegnimmt, das bedeutet, man kann den Sinn verändern. Das bedeutet, es macht Sinn. Es ist etwas, was wir bewahren sollen, was wir verstehen sollen. Es sind nicht irgendwelche Hieroglyphen, die kein Mensch versteht, sondern es sind Dinge, die klar geoffenbart wurden. Gott beabsichtigte, dass wir diese Dinge verstehen. Das ist schon mal ein wichtiger Grund. Es ist Teil des Wortes Gottes, Teil des Ratschlusses Gottes. Zweitens haben wir gesagt, Eschatologie war wichtig genug, um korrigiert zu werden, wenn sie falsch verstanden wurde. Das ist genau das, was wir heute jetzt anschauen werden im 1. Thessalonischer Brief, auch im 2. Thessalonischer Brief. Paulus war es wichtig, dass die Thessalonicher die richtige Sichtweise hatten. Er hat nicht einfach gesagt, naja, das ist egal, ihr habt jetzt halt eine andere Meinung hier, das ist schon okay. Nein, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, Moment mal, ihr müsst das wissen. Im 2. Brief sagt er, Moment mal, ihr seid noch nicht im Tag des Herrn, das kann gar nicht sein. Ihr seid noch nicht in dieser Gerichtszeit. Und im 1. Brief sagt er, Moment, die Entschlafenen, die werden euch sogar zuvorkommen, die Toten. Macht euch mal keine Sorgen um die Toten in Christus. Diejenigen, die in Christus gestorben sind. Also es ist wichtig genug, um korrigiert zu werden. Drittens, unsere christliche Hoffnung steht auf dem Spiel. Ja, wie bereits gesagt, Trost, Ermutigung ist eigentlich eine Hauptabsicht der Lehre der Eschatologie, warum sie hier drin ist. Immer wieder finden wir es in Zusammenhang mit Verfolgung, in Zusammenhang mit Leiden. Sollen die Christen sich auf ihre zukünftige Hoffnung ausrichten? Das finden wir in der Offenbarung, das finden wir im Petrusbrief, das finden wir hier auch im 1. Thessalonischer Brief. Und so steht unsere Hoffnung auf dem Spiel, wenn wir endzeitliche Dinge falsch verstehen. Wie die Thessalonicher, die plötzlich verzweifelt waren und denken, oh, wir sind im Gericht des Herrn, wir gehen durch die Trübsal. Das war nicht so, weil sie verfolgt wurden. Das ist wichtig, unsere christliche Hoffnung steht auf dem Spiel. Und letztlich viertens, Eschatologie, also die Endzeitlehre, motiviert zur Heiligung. Ja, Christus kann jederzeit, in jeder Sekunde wiederkommen. Das ist die Naherwartung, die auch die Thessalonicher hatten. Und das ist Motivation für uns. Wir wollen bereit sein, wenn er kommt. Wir wollen dabei, sozusagen dabei erwischt werden, dass wir unsere Pflicht tun. Nicht, dass wir am Sündigen sind. Es ist Hoffnung, es ist aber auch Ermahnung, es ist auch Ermutigung und es ist Motivation für uns. Dann haben wir uns 2 Hauptproblemen zugewandt. Die 2 Modelle der Eschatologie. Wir haben festgestellt, dass griechische Philosophie, insbesondere des Philosophen Plato, mit seiner Idee, dass alles, was materiell ist, schlecht ist und alles, was Geist ist, gut ist, dass das zu einer Prägung geführt hat, zu einem Einfluss auch der mittelalterlichen oder auch der Theologie der Kirchenväter teilweise. Und wir haben dieses Modell, das geistliche Visionmodell genannt, wo man sich den Himmel als eine geistliche Vision vorstellt. Wo wir irgendwo auf Wolke 7 schweben, als Geistexistenz, ohne Körper. Alles, was wir tun, ist meditieren, Kontemplation, in alle Ewigkeit, ins Licht starren. Das ist das grundsätzliche Modell, das grundsätzliche Denken des Platonismus, eben dieses Philosophen, das sich auch in der christlichen Theologie, vor allem auch des Mittelalters, dann niedergeschlagen hat. Und sehr starken Einfluss gehabt hat auf die Endzeitlehre, auch der katholischen Kirche, letztlich aber auch der Reformatoren, die auch aus dem katholischen Hintergrund kommen. Aber es ist besser, den Himmel als den neuen Himmel und die neue Erde zu sehen, wie das in Offenbarung 21 uns klar deutlich gesagt wird. Eine Welt wie die unsere, mit Bergen, Landschaften, Städten, Essen, Trinken, politischen Strukturen, Nationen, einem herrlichen Königreich. Das ist das neue Schöpfungsmodell. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Es entspricht den Aussagen der Schrift, wenn man sie wörtlich auslegt. Wenn sie das sagen lässt, was sie effektiv sagen, diese Prophetien im Alten wie auch im Neuen Testament. Und da sind wir letztes Mal hängen geblieben bei diesem Thema, nach der Frage, nach der Hermeneutik. Hermeneutik, die Prinzipien, die Regeln der Schriftauslegung und dann letztlich, welche Methode wir anwenden, mit welcher Methode wir die Schrift auslegen, wie wir das machen sollen. Also die Frage war das Grundproblem Nummer zwei. Und hier korrigiere ich mich jetzt ein bisschen. Ich habe letztes Mal das Wort Hermeneutik verwendet, aber das war nicht technisch nicht ganz korrekt. Eigentlich müsste man sagen, welche Methode der Auslegung verwenden wir? Und das ist natürlich die grammatisch-historische Methode. Wir reden hier von einer Anwendung dieser Prinzipien. Die Hermeneutik ist mehr oder weniger wie die Werkzeugkiste, müsst ihr euch vorstellen. Das sind die Prinzipien der Schriftauslegung und die Methode, oder man redet auch von der Exegese, von der Auslegung, von dem Prozess, wo diese Prinzipien zur Anwendung kommen. Das ist dann, wenn wir das Werkzeug in die Hand nehmen und damit arbeiten, im Text. Und deshalb reden wir dann eher von einer Methode der Auslegung, von der grammatisch-historischen Methode. Ihr könnt das gerne auf eurem Handout noch korrigieren. Ich wurde da gnädigerweise von Dieter darauf aufmerksam gemacht, auf dieses kleinen Irrtum, dass ihr das noch korrigiert. Und vor allem auch für die Aufnahmen, für unsere Leute draußen, die zuhören. Dass das auch dass nicht heißt, die Bibelgemeinde hat hier eine neue Ansicht über Hermeneutik und da. Das wollen wir nicht. Okay? Gut. Also die Antwort war, die grammatisch-historische Methode, die wir anwenden, auch auf die prophetischen Abschnitte der Bibel, auch auf die Dinge, die eben über die Zukunft sprechen. Wir können nicht einfach willkürlich jedem Text eine Bedeutung aufdrücken. Wir sagen nicht, dieser Text bedeutet für mich das und für dich etwas anderes. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass jeder Text eine objektive Bedeutung hat. Eine Bedeutung. Die Bedeutung, die er für die ursprünglichen Empfänger oder die Absicht, die der Absicht des ursprünglichen Autoren entspricht. Es ist nicht willkürlich. Wir können nicht einfach irgendwelche Vergeistlichungsübungen anwenden auf die Aussagen der Schrift, auch nicht auf die prophetischen Abschnitte. Und auch wenn uns das vielleicht unmöglich erscheint, dass Gott die Nation Israel wiederherstellen wird in der Zukunft, ist es doch so, dass die Bibel davon spricht und dass wir die Bibel beim Wort nehmen wollen. Und daher gaben sich dann zwei weitere Fragen, die ich dann nur noch kurz beantworten konnte. Und zwar die Frage nach dem Warum. Warum glauben wir denn, dass die grammatisch-historische Methode die richtige Methode ist? Ja, es gibt verschiedene Methoden, die Schrift auszulegen, allegorisch, bildlich, was weiß ich auch. Warum glauben wir, dass ausgerechnet die grammatisch-historische Methode richtig ist? Und die zweite Frage, die gestellt wurde, oder die ich uns gestellt habe, um darüber nachzudenken, warum wissen wir, dass wir konsequent dieselbe Methode auf die ganze Schrift anwenden sollen? Das sind gute Fragen. Nun, die erste Frage können wir so beantworten, dass wir sagen, Gott hat Sprache geschaffen, um Informationen zu kommunizieren, um Informationen zu transportieren, um uns etwas mitzuteilen. Es basiert eigentlich auf Axiomen, auf Dinge, die man nicht zu beweisen braucht. Gott hat nicht in einer übermenschlichen Sprache gesprochen, er hat eine ganz normale, verstehbare oder verständliche Sprache benutzt für uns Menschen. Er hat menschliche Sprache benutzt. Er bedient sich der gewöhnlichen Alltagssprache eigentlich. Das sehen wir daran, dass das Koine-Griechisch im Neuen Testament nicht zum Beispiel der noblere attische Dialekt war aus Athen, irgend so eine gehobene Philosophensprache. Nein, es war die übliche Handelssprache, die damals in der damaligen Welt benutzt wurde. Das ist das Griechisch des Neuen Testaments. Das ist nicht himmlisches Griechisch, das ist nicht irgendwas ganz Besonderes, Magisches, das ist ganz normale Umgangssprache, die jeder Mensch verstehen konnte. Das ist sehr hilfreich für uns, das zu verstehen. Es ist die Sprache, die die Menschen sprechen und auch verstehen können. Gott hat so kommuniziert, dass wir es verstehen können. Weiter steckt hinter der schriftlichen Offenbarung Gottes ganz klare Absicht, dass wir es verstehen. Gemäß den normalen Regeln der Kommunikation. Wir haben uns letztes Mal darüber unterhalten, was das heißt. Eben, wenn ich meiner Frau sage, du erinnerst mich an eine Rose. Ja, was bedeutet das? Sie versteht das nicht, dass sie irgendwie stachelig ist und mir wehtut oder irgend sowas. Mal gucken, wie lange es geht, bis sie merkt. sondern in unserem kulturellen Kontext versteht sie, dass die Rose einen Status hat von Romantik, ein Symbol ist für Anmut und dass ich damit ihr ein Kompliment mache. Dazu versteht sie auch die Grammatik, dass ich sage, du, das Subjekt, du erinnerst mich an eine Rose. Das sind die ganz normalen Regeln der Kommunikation. Und genau so lesen wir die Bibel. Genau so lesen wir die Bibel. Deshalb musste ich am Seminary Griechisch und Hebräisch lernen. Warum? Weil es um die Sprache geht, um den Zusammenhang auch, aber um die Grammatik und den Syntax, wie die Worte miteinander funktionieren, in welchem Zusammenhang sie stehen. Auch musste ich den historischen Hintergrund studieren von Büchern. Wie gesagt, im historischen Kontext, der Zusammenhang ist wichtig. Und deshalb ist die Bedeutung eines Textes das, was er für die ursprüngliche Zuhörerschaft bedeutete, oder noch besser, es entspricht der ursprünglichen Absicht des Autoren. Bitte, bitte, merkt euch das. Ein Text hat nur eine Bedeutung, die ursprüngliche Absicht des Autoren. Das, was Jesaja seinen Empfängern schreiben wollte, das ist die Bedeutung von Jesaja, nichts anderes. Und deshalb müssen wir oft im Bibelstudium eine Zeitreise machen, zurück in die Vergangenheit, und uns Gedanken darüber machen, wie die Menschen damals diese Dinge verstanden haben. Wir müssen die Worte in ihrem normalen, wörtlichen, einfachen, historischen Sinn verstehen. Wörtlich ist klar, einfach auch, was da steht, historisch, wie es damals in der damaligen Zeit gang und gäbe war. Es gibt gewisse Dinge, die wir studieren können und studieren sollten, wenn es ums Neue Testament geht oder auch ums Alte Testament, die jüdische Welt, die Bräuche der jüdischen Welt, die Bräuche der grekoromanischen Welt und so weiter. Es ist manchmal sehr wichtig, diese Dinge zu wissen, um gewisse Bibelstellen besser zu verstehen. Wörtlich bedeutet im normalen, offensichtlichen Wortsinn folgend, anstatt ihnen irgendwelche bildlichen, allegorischen oder geistigen Dinge aufzudrücken. Und dies berücksichtigt auch Sprachbilder und Symbolik. Ich sage damit nicht, dass wir extrem wörtlich sind. Das wäre auch falsch. Die grammatisch-historische Methode der Auslegung berücksichtigt Symbolik, berücksichtigt Sprachbilder. Aber oft ist es so, wenn ihr zum Beispiel zu einem Gleichnis kommt, dann sagt Jesus, ich gebe euch ein Gleichnis, Doppelpunkt. Und jetzt wissen wir, dass ein Gleichnis kommt. Jetzt wissen wir, dass er wahrscheinlich Bildrede verwenden wird. Genauso wie wenn ich predige und sage, okay, ich illustriere das mal. Und dann rede ich plötzlich von einem Glas Wasser und einem Auto und ihr denkt, wo steht denn das in der Bibel? Nein, ihr wisst, ich nehme das als ein Bild für den Punkt, den ich gerade gemacht habe oder machen werde. Ihr versteht das. Und genauso müssen wir die Bibel verstehen. In ihrem normalen, offensichtlichen Wortsinn oder dem normalen, offensichtlichen Wortsinn folgend. Weil so wurde sie beabsichtigt, zu uns gegeben. Die Antwort auf die zweite Frage, warum wir konsequent dieselbe grammatisch-historische Methode anwenden sollen, auch auf die Prophetien, ist damit zu beantworten, dass wir erkennen, dass die Bibel selbst, da wo sie von erfüllter Prophetie spricht, und das sind schon viele Prophezeiungen, die sich bereits erfüllt haben, sie genauso versteht, wörtlich nach der grammatisch-historischen Methode der Auslegung. Jesus selbst legt die Bibel so aus. Der Apostel Paulus selbst legt die Bibel so aus. Deshalb wissen wir das. Der Schreiber des Matthäus-Evangeliums, Matthäus selber, Jesaja 7,14 und Matthäus 1,23, wir lesen, die Jungfrau wird schwanger. Symbolisch? Allegorisch? Nein, wörtlich. Absolut wörtlich erfüllt. Zacharia 11, Verse 12 bis 13, vergleiche mit Matthäus 26,15, die 30 Silberlinge als Preis für den Messias. Ein Symbol? Nein, wörtlich. Wörtlich erfüllt. Die Details der Kreuzigung in Psalm 22, durchgrabene Hände. Symbol? Vergeistlichung? Nein, wörtlich. Aber auch die Prophezeiungen, das ist jetzt interessant, die Prophezeiungen im Neuen Testament, die sich im Neuen Testament erfüllen, gibt es auch. Zum Beispiel die Verleugnung des Petrus. Wie erfüllte sie sich? Jetzt möchte ich es hören, wörtlich, ja, genau. Redet mit mir, das ist okay, das ist gut, dann weiß ich, ihr seid wach, ihr seid da. Wörtlich. Die Prophezeiungen im Alten Testament, die geschichtliche Ereignisse voraussagen, zum Beispiel die Stadt Tyros in Hesekiel 26, da erfüllte sich eine Prophetie sogar in zwei Phasen, da wird von der Zerstörung dieser Stadt gesprochen. In 586 vor Christus nahm schließlich König Nebukadnezar die Stadt auf dem Festland ein. Es gab zwei Teile auf dem Festland und eine Insel. Es gelang ihm aber nach 13-jähriger Belagerung nicht, die nahegelegene Insel einzunehmen. Die wurde erst 322 vor Christus vom Alexander dem Großen zerstört. Er benutzte die Ruinen, den Schrott, um einen großen Damm zu bauen als Zugang für die Insel und eroberte schließlich die Stadt so und erfüllte die Prophetie, dass ihr Schutt, ihre Ruinen ins Wasser geworfen werden. Wie? Wörtlich, genau. Und so sehen wir das immer und immer und immer wieder. Das sind deutliche Beispiele dafür, wie die Bibel ihre eigenen Prophetien versteht. Wir können in der Geschichte sehen, wie sich Dinge erfüllt haben. Wir können in der Bibel selbst sehen, wie sich Dinge erfüllt haben. Und so könnte ich natürlich noch viel mehr Beispiele anführen, und dafür haben wir jetzt nicht die Zeit. Also das ist der Grund, warum wir das glauben. Der Grund, warum wir glauben, dass wir konsequent die grammatisch-historische Methode der Auslegung auch auf die gesamte Schrift, auch auf die prophetischen Abschnitte anwenden sollen, ist ganz einfach. Die Bibel selbst tut es. Das ist relativ klar. Die Schrift legt die Schrift aus. Wichtiges Prinzip. Die Schrift legt die Schrift aus. Selbst wenn es um die Hermeneutik geht, um die Frage nach den Auslegungsprinzipien. Gut. Jetzt kommen wir zu einem dritten Punkt. Ihr solltet das da auch auf eurem Blatt haben, eine dritte Frage, die wir uns stellen müssen. Und zwar diese wunderbaren Ausdrücke hier, Kontinuität und Diskontinuität zwischen den Testamenten. Und die Frage hier ist einfach die, es gibt bestimmte Dinge, die kontinuierlich weiter existieren zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und manche nicht. Ich meine, ihr kennt sicher diese Fragen und ihr habt das sicher auch schon mal gehört. Zum Beispiel, warum dürfen wir als Christen Schweinefleisch essen und die Juden durften das nicht? Warum? Also ihr dürft euer Schinkensandwich ruhig essen zum Frühstück, das ist kein Problem. Aber warum? Weil den Juden wurde das verboten. Warum ist das nicht mehr gültig? Verstehe ich nicht. Es gibt eine bestimmte Veränderung von bestimmten Ordnungen im Laufe der Zeit, wenn Gott seinen Erlösungsplan allmählich entfaltet. Es gibt Änderungen. Die Dinge werden nicht immer gleich gehandhabt. Gewisse Prinzipien sind immer dieselben. Das ist die Kontinuität. Aber es gibt Diskontinuität. Gewisse Rituale, gewisse andere Dinge sind anders im Alten Bund als im Neuen Bund. Ist logisch. Verstehen wir, oder? Und es gibt hier drei hilfreiche Prinzipien, die sich aus der Schrift ergeben, die ich euch einfach mal so präsentieren will. Wie ihr das verstehen könnt, welche Dinge denn sind kontinuierlich und welche nicht und welche sind eben diskontinuierlich sozusagen. Also die erste Regel, die wir finden, ist, wenn etwas im Neuen Testament wiederholt wird, was im Alten Testament bereits in Kraft war, dann besteht es weiterhin und ist auch gültig. Also Dinge, die im Alten Testament geoffenbart wurden und im Neuen bestätigt werden, die sind gültig. Zum Beispiel die Elemente des mosaischen Gesetzes oder die Aspekte des mosaischen Gesetzes im Gesetz Christi, im Neuen Bund. Zum Beispiel das Gebot, nicht zu lügen. Das finden wir im Alten Bund. Und wir finden es aber auch im Neuen Bund, in Epheser 4, 25, darum legt die Lüge ab. Das ist ganz klar ein Gebot Christi. Also es besteht weiter, kontinuierlich. Zweitens, wenn etwas im Neuen Testament als vergangen und ungültig erklärt wird, dann hat es tatsächlich seine Gültigkeit verloren, auch wenn es im Alten Testament gelehrt wurde. Das zweite Prinzip. Zum Beispiel die ritualen oder die zeremoniellen Aspekte des mosaischen Gesetzes. In Hebräer 8,13 sehen wir das. Und Achtung, diese Stelle hier in Hebräer 8,13 spricht vom Alten Bund, vom mosaischen Gesetz, das jetzt nicht mehr länger gültig ist, das weg ist, das vergangen ist, das der Vergangenheit angehört, nur ein Schatten war. Der ganze Hebräerbrief spricht eigentlich davon. Und er spricht vor allem von diesen irdischen, dem irdischen Heiligtum, dem menschlichen Priestertum und diese Dinge, die es jetzt nicht mehr gibt, weil wir einen vollkommenen Hohepriester haben, weil wir ein vollkommeneres Zelt haben und all diese Dinge. Also hier sehen wir ganz deutlich Diskontinuität. Im Alten Testament ja, im Neuen Testament nicht mehr. Auch der Sabbat. Die Feste oder die Speisegebote gemäß Kolosser 2,16. Hier habt ihr den Grund, warum ihr euer Schinkensandwich ruhig essen dürft. In Kolosser 2,16 unter anderem. Jetzt kommt der dritte Punkt. Und das ist jetzt ganz wichtig für uns. Für das Verständnis der Endzeitlehre. Wenn etwas nicht erwähnt wird im Neuen Testament, heißt das nicht, dass es abgeschafft wurde. Es wurde im Alten Testament bereits geoffenbart und muss nicht unbedingt nochmal offenbart werden. Versteht ihr, es gibt gewisse Dinge, die uns das Alte Testament ganz deutlich offenbart. Und die muss nicht unbedingt im Neuen Testament nochmal geoffenbart werden, damit es seine Gültigkeit behält. Müssen wir sehr vorsichtig sein. Zum Beispiel, die materiellen Segnungen für Israel. Obwohl es auch Hinweise im Neuen Testament gibt, ihr findet zum Beispiel in Lukas 1, Verse 71 bis 74 eine Anspielung auf Erlösung von den Feinden und Verheißung an Abraham. Oder auch in Apostelgeschichte 1, 6 fragen die Jünger, wann denn das kommende Königreich kommt. Und Jesus korrigiert sie nicht und sagt nicht, oh, das ist jetzt geistlich in der Gemeinde erfüllt. Nein, der Zeitpunkt ist ein anderer. Das Königreich, die Erwartung bleibt. Das irdische Königreich für Israel. Und so sehen wir, im Neuen Testament werden vielleicht Dinge nicht unbedingt wiederholt und nochmal gelehrt, genauso deutlich und ausführlich, wie das im Alten Testament der Fall ist. Aber wir dürfen nicht einfach annehmen, dass es deswegen, oh, das ist deswegen halt auch weg. Alles Alte ist halt einfach weg. Und deshalb ist das Alte Testament für uns ja auch immer noch wichtig und lehrreich und sogar ein Schlüssel zum Verständnis des Neuen Testaments. Ihr könnt nicht nur das Neue Testament lesen, ihr müsst auch das Alte Testament lesen, um das Neue zu verstehen. Und jetzt ergibt sich daraus eine folgende Regel. Und das will ich wirklich, dass ihr das ganz gut behaltet. Das Neue Testament hat zwar offenbarende Priorität über dem Alten, aber es hat nicht hermeneutische Priorität über dem Alten. Das heißt, das Neue Testament offenbart neue Dinge, die im Alten Testament nicht so klar waren oder gar nicht geoffenbart wurden. Es fügt Klarheit hinzu, es offenbart neue Dinge. Paulus spricht von einem Geheimnis der Einheit von Juden und Nichtjuden in der Gemeinde. Aber es hat nicht hermeneutische Priorität. Es wird nicht plötzlich zur Linse, durch die wir dann das Alte Testament völlig uminterpretieren. Das ist falsch. Das dürfen wir nicht tun. Es reinterpretiert nie die Aussagen des Alten Testaments. Das Neue Testament tut das an keiner Stelle. Das bedeutet wiederum für uns, und ich weiß, ich wiederhole mich hier oft, aber ihr merkt schon, dieser Punkt ist mir sehr, sehr wichtig. Die Bedeutung von Jesaja ist Jesaja und wird immer in Jesaja zu finden sein. Nie im Neuen Testament. Natürlich gibt es Stellen, die zitiert werden und so weiter. Ich kenne all die Debatten und da will ich jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen. Aber das ist einfach die Grundlage, der Grundsatz. Die Verheißungen, die da gegeben werden, haben sich nicht geändert. Wenn der neutestamentliche Text tatsächlich den alttestamentlichen Text uminterpretieren würde, beispielsweise eben, das Wort Israel bedeutet ab sofort Gemeinde, dann könnte man im Alten Testament eigentlich nicht von einer Offenbarung sprechen. Das wäre total unmöglich gewesen für die Leute damals, diese Dinge zu sehen. Wie hätte ein Empfänger des Buches Hesekiel verstehen sollen, dass dieser ganze Abschnitt von Kapitel 40 bis 48, der von einem neuen Tempel im tausendjährigen Reich spricht, tatsächliches Gebäude mit allen Maßen und allen Angaben, wie hätte der sehen können, dass das alles nur geistlich ist und das ist die Gemeinde? Wie bitte? Das ist keine Offenbarung, das ist Betrug. Sowas. Jeder Jude hätte das so verstanden. Jeder Jude weiß, was ein Tempel ist. Jeder Jude weiß, was ein Opfer ist. Jeder Jude weiß, was ein Priester ist. Und das steht alles da in Hesekiel 40 bis 48. Und wenn ihr die Ausmaße und alles des Tempels studiert, werdet ihr feststellen, einen solchen Tempel hat es bis jetzt noch nie gegeben. Der ist noch zukünftig. Der kommt noch. Also. Zweites Prinzip. Das erste ist, das Neue Testament hat offenbarende Priorität und nicht hermeneutische Priorität. Das Alte Testament gibt manchmal das ganze Paket und das Neue Testament packt es aus, entfaltet es. Also müsst ihr euch das so vorstellen. Zum Beispiel, ich gebe euch nur ein Beispiel hier, die zwei Kommen Christi werden nicht auseinandergehalten im Alten Bund oder im Alten Testament. Die Propheten des Alten Testaments sehen sozusagen eine Art Überblendung aller Ereignisse. Man hat das oft mit Bergspitzen und Tälern verglichen. Wenn ihr Ich meine, ich bin aus der Schweiz, wir haben sehr viele Berge da. Hier in Berlin gibt es nicht so viele, ich weiß, aber ihr wart sicher schon mal in den Bergen. Wenn ihr von Weitem an die Berge heranschaut, dann sehen alle Berge, obwohl sie eigentlich hintereinander stehen, sehen aus, fast als wären sie alle auf derselben Höhe. Und was man nicht sieht, sind die Täler dazwischen. Und so sehen die Propheten eine Schau dieser, all dieser Bergspitzen, sozusagen ein bisschen 2D, nicht 3D. Sie sehen nicht die Tiefe, sie sehen einfach diese Bergspitzen und reden davon, hier ist die Zukunft Israels, da ist die Wiederherstellung Israels, hier ist das Kommen Christi, er ist der Messias, er wird uns erlösen, aber er wird auch richten, er wird auch regieren über die ganze Welt. Sie sehen das als ein Paket. Und jetzt kommt Christus bei seinem ersten Kommen im Neuen Testament und sagt, okay, Moment, hier ist das Sterben und hier ist die Regierung. Und genau das tut Jesus. Lukas 4, schlag das mal zusammen auf. Lukas 4. Möchte ich das zeigen? Dass euer Pastor hier nicht einfach irgendwas zusammenklamüstert, was er sich selber ausgedacht hat, sondern dass es tatsächlich so ist. Lukas 4, Vers 18. Hier haben wir die Verkündigung in der Synagoge von Nazareth. Jesus verkündigt das Wort Gottes, er lässt sich die Rolle des Jesaja geben. Und in Vers 18 finden wir diese Aussage hier. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu führen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Bang. Und dann sagt er, das hat sich erfüllt. Jetzt. Okay? Wenn wir aber jetzt aber zurückgehen zu Jesaja 61, woher diese Stelle kommt, wir müssen das jetzt nicht tun, dann geht es da weiter. Das heißt hier am Ende, und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden und so weiter und so fort. Also er hört mitten im Satz auf, Jesus, als er Jesaja zitiert hier. Mitten im Satz hört er auf. Warum wohl? Nun, bis dahin hat es sich erfüllt. Das andere bleibt noch auf für die Zukunft. Und deshalb gibt es manchmal Erfüllung in zwei Phasen. Haben wir bei der Stadt Tyros schon gesehen. Ist absolut nichts Unmögliches. Gott sagt, das wird passieren. Geschieht es halt in zwei Phasen, aber es passiert. Und genauso war es beim Kommen Christi und bei vielen anderen Dingen auch, die im Neuen Testament dann neu dazu offenbart wurden. Aber sie haben nie Dinge reinterpretiert, uminterpretiert, die im Alten Testament bereits geoffenbart wurden. Es gibt keinen anderen Weg, beide Testamente zu harmonisieren, dass wir beide Testamente sozusagen für sich selbst sprechen lassen. Das, was der Text offensichtlich sagt. Das Neue Testament interpretiert nie das Alte Testament um, in irgendeiner Weise. Genauso glauben wir zum Beispiel, dass Joel Kapitel 3, 1 bis 5 in Apostelgeschichte 2, 17 bis 21 sozusagen teilweise in Erfüllung ging. Oder es hat eigentlich begonnen, sich zu erfüllen. Da heißt es, und ich lese das kurz vor, das ist die Rede des Petrus in Apostelgeschichte 2, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Das ist jetzt zitiert, also Petrus zitiert Joel 3. Da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen und ich will Wunder tun oben am Himmel und im Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Er sagt, das hat sich erfüllt. Aber Punkt ist, gewisse Elemente, die wir hier lesen, Sonne verdunkelt sich, großer Tag des Herrn, ist nicht geschehen am Pfingsten. Was geschehen ist, ist, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Was auch geschehen ist, ist, dass die Ausgießung des Geistes begonnen hat. Die letzten Tage haben begonnen. Johannes sieht den Zeitpunkt von Pfingsten, sagt er, jetzt sind wir in den letzten Tagen. Und das sind wir jetzt schon seit 2000 Jahren, in den letzten Tagen. Und so hat es begonnen, sich zu erfüllen. Aber es bleiben noch gewisse Elemente aus, die in der Zukunft sich erfüllen werden. Und so ist es nicht unangebracht, und also dürfen wir nicht so stur sein und sagen, das muss sich alles da erfüllt haben. Kann nicht sein. Kann nicht sein, dass Petrus das so gemeint hat. Und das einfach nur ganz kurz. Phase 2 steht noch aus. Die Wunder und Zeichen, Blut, Feuer und Rauchdampf, Sonnenverfinsterung. Es geschah nicht zu Pfingsten, aber es wird geschehen. Am Ende der Zeit, wenn Jesus zurückkommt, sichtbar. Und dann Gott den Geist der Gnade auch auf Israel ausgießt, wie er das in den alttestamentlichen Propheten Sacharja 12, Sacharja 14 beispielsweise verspricht. Die Wiederherstellung. Oder eben Joel. Das ist klar, dieser Unterschied zwischen den Testamenten. Wir können es nur so harmonisieren, indem wir das so sehen. Wenn wir die grammatisch-historische Methode der Auslegung auf alle Bücher der Bibel anwenden, kommen wir zu diesem Bild. Es gibt Kontinuität und es gibt Diskontinuität zwischen den Testamenten. Und es gibt Prophetien, die sich dann eben auch deshalb in zwei Phasen erfüllen, weil es einen Einschub gegeben hat, weil es Dinge gegeben hat, die im Alten Testament geoffenbart wurden, aber die überblendet gesehen wurden und jetzt noch genauer entfaltet werden, genauer erklärt werden, aber nicht uminterpretiert. Nur, es wird nur hinzugefügt. Neue Offenbarung im Neuen Testament. Und jetzt schließlich müssen wir noch eine Frage klären. Und das ist viertens, das ist der Zeitpunkt der Entrückung. Ich möchte nur daran erinnern, wir haben heute Morgen dieses Schema uns angeschaut, diejenigen, die da waren, die Bibelstunde. Woher und warum glauben wir, dass denn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es diese Trübsalszeit geben wird, diese Gerichtszeit, dieses tausendjährige Reich und dann eben die Ewigkeit, woher wollen wir denn wissen, dass diese Entrückung wirklich vor dieser Trübsalszeit geschieht? Was bringt uns zu dieser Annahme? Nun, ich gebe euch einfach mal die fünf Gründe dazu, warum wir das glauben. Erstens, Gott hat der Gemeinde versprochen, sie vor dem göttlichen Zorn zu bewahren. Das ist mal der erste Punkt. 1. Thessalonicher 1, Vers 10 heißt es, dass die Thessalonicher den Sohn erwarten, der sie vor dem zukünftigen Zorn errettet. 1. Thessalonicher 5, Vers 9 heißt es, Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Und der unmittelbare Kontext spricht da vom Tag des Herrn. Dazu werden wir beim nächsten Mal kommen, Kapitel 5, wenn wir uns darüber unterhalten, was ist denn der Tag des Herrn, wie ist denn das zu verstehen? Es ist eine Gerichtszeit, eine Zeit des Gerichts, die Gott ausgießen wird über diese Welt. Oder in Offenbarung 3, Vers 10 heißt es, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und hier wurde ganz heiß debattiert über diese Aussage, Tereo ek, aber im Griechischen, das heißt ganz klar, bewahren, herausbewahren. Ek von ex, von Explosion, herausbewahren. Ja, das ist ziemlich deutlich. Also wir glauben, dass Gott die Gemeinde vor dem zukünftigen Zorn, vor diesem Tag des Herrn, vor diesem Ausgießung des Gerichts bewahren will. Zweitens. Die Unterschiede zwischen Entrückungsstellen und Wiederkunftsstellen. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Die Entrückung und die Wiederkunft sind nicht dasselbe Ereignis. Und das sehen wir, indem wir einfach einen einfachen Vergleich machen. Wir gucken uns die Stellen an, die über Christi sichtbare Wiederkunft sprechen, wie zum Beispiel Offenbarung 19 oder Matthäus 24. Und dann schauen wir uns die Stellen an, die über die Entrückung reden, über das Wegnehmen der Gemeinde in Johannes 14 oder in 1. Thessalonicher 4. Und wir stellen fest, wenn wir alle Stellen wiederum nach der grammatisch-historischen Methode wörtlich verstehen, gibt es da zu viele Unterschiede, als dass man sagen kann, das ist ein und dasselbe Ereignis. Es lässt sich nicht harmonisieren. Da werden andere diverse Ereignisse erwähnt. Eine große Drangsal und ein Gräuelbild gehen der Wiederkunft Christi voraus. Bei der Entrückung ist es eine Naherwartung, jederzeit. Bei der Entrückung gibt es offenbar keine Vorwarnung, sie kann jederzeit geschehen. Bei der Wiederkunft Christi gibt es klare Zeichen, die dem vorausgehen werden in der Trübsalszeit. Es wird auch nichts von einem Treffen in der Luft gesagt bei Christi sichtbarer Wiederkunft, bei der Entrückung schon. Die Wiederkunft Christi ist zum Gericht, bei der Entrückung ist der Gedanke herausnehmen, erretten. Es gibt noch mehr Details mit den Leibern, die Verwandlung, von der nichts die Rede ist in der Wiederkunft, aber bei der Entrückung. Oder die Engeln, die die Erwählten sammeln bei der Wiederkunft. All diese Dinge stimmen nicht überein. Also, was ist die logische Schlussfolgerung? Es müssen zwei Ereignisse sein, wenn wir genau treu dem Wortsinn folgen. Das ist der zweite Grund, der Vergleich zwischen den Entrückungsstellen und der Wiederkunftsstellen. Drittens, eine Entrückung vor der Trübsal erklärt am besten, wie Heilige ohne einen verherrlichten Körper ins Millennium kommen. So, jetzt wird's ein bisschen theologisch, ein bisschen komplex. Aber ihr müsst euch das so vorstellen. Wir lesen im Alten Testament davon, dass es Menschen geben wird im tausendjährigen Reich, die sterben. Okay? Und wenn Christus kommt vor dem tausendjährigen Reich und wir mit ihm sind, wir verherrlichte Leiber haben, dann sterben wir nicht mehr. So, die Frage ist jetzt, wie kommen diese Leute um die Nationen, die Feinde, die werden gerichtet und getötet. So, wie kommen diese Leute dahin, die immer noch sterbliche Leiber haben? Die Erklärung dafür ist relativ einfach. Wenn die Entrückung vor der Trübsal ist, dann sind es immer noch 7 Jahre, in denen Leute zum Glauben kommen können. Einige werden Märtyrer, einige werden aber auch überleben. Und das sind diejenigen, die ins Millennium eingehen werden und sterbliche Leiber haben immer noch. Das ist ein theologisches Argument, aber ich finde es auch sehr gut. Viertens, die Natur der Trübsalszeit schließt es aus, dass die Gemeinde da durch soll. Die Trübsalszeit selber wird als Drangsal für Jakob bezeichnet, also eigentlich eine Zeit für Israel. Es geht gar nicht mehr um die Gemeinde in der Trübsalszeit, es geht um Israel. Gott wendet sich seinem Volk aus dem alten Bund zu und bereitet es vor auf seine Wiederherstellung. In Jeremia 30, Vers 7 sehen wir diese Bezeichnung zum Beispiel. Es ist eine Gerichtszeit für Ungläubige und es ist eine Läuterungszeit für Israel. Und deshalb finden wir die Gemeinde auch nicht mehr in den Offenbarungskapiteln 6 bis 18. Finden sie nicht. Und fünftens, und hier kommt das stärkste Argument, die Naherwartung von Christi kommen für seine Gemeinde. Das ist für mich das stärkste Argument, das für eine Entrückung vor der Trübsal spricht. Die Gemeinde wartet auf das nächste Ereignis im Kalender. Und das ist die Entrückung. Und erstaunlicherweise auch der Tag des Herrn. Und das werden wir nächstes Mal ein bisschen anschauen. Der Tag des Herrn fängt mit der Entrückung an. Es gibt keine andere Erklärung, denn sonst werden beide bezeichnet als überraschend. Der Tag des Herrn kommt überraschend wie ein Dieb in der Nacht. Die Entrückung kommt überraschend. Wir erwarten es nicht in einem Moment. Jede Zeit kann es geschehen. Und das ist die Erwartung der Thessalonicher. Sie erwarteten sogar zu ihrer Lebzeit würde das geschehen. Das nächste Ereignis auf dem Kalender ist die Entrückung und damit der Beginn dieser Trübsalszeit, dieser Gerichtszeit, dieses Tags des Herrn. 1. Korinther 1, 7. Während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Titus 2,13, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Retters Jesus Christus. Und Philipper 3,20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Genauso war auch die Erwartung der Thessalonicher. Sie sollten eben nicht glauben, wie wir im zweiten Brief lesen, dass sie bereits in diesem Tag des Herrn, in dieser Gerichtszeit sind. Weil das nicht sein kann, weil sie nämlich dann nicht mehr da sind. Das ist der Grund. Und weil während dieser Gerichtszeit Zeichen sich andeuten werden, wie gesagt, Paulus erwähnt hier in 2. Thessalonicher 2, in diesem Tag des Herrn erwähnt er den Abfall und den Mensch der Sünde, der Antichrist. Und ihr würdet diese Dinge sehen. Und wenn ihr diese Dinge nicht seht, dann wisst ihr, ihr seid nicht im Tag des Herrn, ihr seid nicht in dieser Gerichtszeit. Das ist das Argument im 2. Thessalonischen Brief. Und nun, wenn wir das jetzt alles verstehen, jetzt kommen wir zu unserem Text. 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. Und ihr werdet sehen, jetzt ist es gar nicht mehr so schwer. Jetzt ist es eigentlich ziemlich klar, wovon Paulus spricht. Und deshalb brauchen wir da auch nicht mehr so viel zu erklären, weil ich jetzt schon so viele Grundlagen gelegt habe, hoffentlich. Das ist jetzt relativ, ich sage relativ, einfach ist. Also was heißt es hier? Vers 13 bis 18. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft oder eben Ankunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Also wir finden hier drei Dinge. Paulus gibt uns sozusagen drei Eigenschaften der Entrückungslehre. Es ist der Zweck. die Grundlage und der Plan. Der Zweck, die Grundlage und der Plan der Entrückungslehre. Der Zweck, den findet ihr in Vers 13 und 18. Und hier muss ich nicht mehr so viel darüber sagen, weil ich habe schon sehr viel darüber gesagt. Es heißt hier, ich will euch nicht in Unwissenheit lassen über den Schlafenden, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. So tröstet nun einander mit diesen Worten, ist Vers 18. Also Vers 13 und Vers 18. Wie bereits erwähnt, Paulus will nicht, dass seine Empfänger unwissend sind. Er will, dass sie wissend sind über das, was geschehen wird mit Christen, nachdem sie gestorben sind. Die Entschlafenen hier ist ein sogenannter Euphemismus, eine beschönigende Art, das auszudrücken. Das tut er auch in 1. Korinther 11, 30. Das ist auch keine Stelle, die den sogenannten Seelenschlaf lehrt. Es gibt die Lehre des Seelenschlafs, dass wir irgendwie nichts mehr mitbekommen nach dem Tod, bis Christus wiederkommt. Das ist alles Unsinn. Er spricht hier in einer beschönigenden Art und Weise, indem er sagt, die sind gestorben. Die gestorbenen Brüder und Schwestern. Mehrere Stellen in der Bibel zeigen auch, dass nach dem Tod, dass es eine Art Zwischenzustand geben wird, in den wir kommen. Ich muss nur Lukas 23 in Erinnerung rufen, bei dem Dieb am Kreuz, wenn Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es gibt eine Art Zwischenzustand, bevor wir dann unsere Auferstehungsleiber bekommen, um im tausendjährigen Reich und auch in der Ewigkeit mit Christus zu sein, wenn wir sterben. Nun, wie bereits gesagt, die neutestamentliche Gemeinde hat eine Naherwartung. Das haben wir bereits gesehen jetzt. Dass Christus zu ihren Lebzeiten zurückkommt. Das war auch hier schon so. Die glaubten das. Und jetzt begannen die Ersten zu sterben und gedacht, oh, was ist denn jetzt los? Was wird mit diesen Toten sein? Werden die jetzt die Entrückung verpassen? Und Paulus sagt, nein, nein. Ich lege euch eine genaue Reihenfolge vor. Ich erkläre euch das. Warum? Damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Hier spricht er natürlich von den Ungläubigen, die eine solche Hoffnung nicht kennen. Der Rest der Welt kennt eine solche Hoffnung nicht. Eine Hoffnung auf eine Auferstehung der Toten in einer neuen Welt, in der Gerechtigkeit herrscht und ein gerechter König regiert. Und deshalb sagt Paulus am Ende auch, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Das ist großer Trost. Trost in der Verfolgung, Trost in Leiden, Trost über Zukunftsängste, die wir vielleicht haben. Im Gegensatz zu allen anderen heidnischen Religionen haben wir diesen Trost. Und die griechischen Philosophen der damaligen Zeit hatten nur eine vage Vorstellung davon. Ich gebe euch nur ein paar Zitate hier. Sophokles oder Sophokles, wenn ihr genau immer das ausspricht auf Deutsch. Er sagt, das Höchste bleibt, nie geboren zu werden. Das ist eine Sicht. Oder Seneca sagte, dass Hoffnung die Definition eines unsichtbaren Guten sei. Theokritos schreibt in Idyllen 4,42, Hoffnung im Leben, aber Verzweiflung im Sterben. Oder etliche lateinische und griechische Inschriften lauten, ich war nicht, ich war, ich bin nicht, es ist egal. Also total irgendwie verschwommen, ohne Hoffnung. Das hat Paulus gesagt, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Alexander der Große war sehr beeindruckt von dem, was der Philosoph Diogenes zu bieten hatte, von seinen Wissen. Und Diogenes stellte dem Alexander dem Großen eine Frage und Alexander wollte mit ihm reden und er sagte dann, ich biete dir etwas an. Was immer du willst von mir, sagt Alexander, kannst du haben. Und Diogenes sagt, gut, ich möchte einen kleinen Anteil Unsterblichkeit haben. Und Alexander sagt, nee, also tut mir leid, das kann ich dir nicht geben. Und dann sagt Diogenes, aber warum macht sich denn Alexander der Große eine solche Mühe, die ganze Welt erobern zu wollen, wenn du nicht dich vergewissern kannst, dass du es auch nur einen Moment genießen kannst? Und genau so ist es mit vielen Ungläubigen. In Prediger 2,21 heißt es, denn das Vermögen, das einer sich erworben hat mit Weisheit, Verstand und Geschick, das muss er einem anderen als Erbteil abgeben, der sich nicht darum bemüht hat. Auch das ist nichtig und ein großes Unglück. Deshalb, wir haben einen Trost. Wir müssen aber richtig investieren in die Zukunft, in die neue Welt, in die Dinge, die wir da sehen werden. Das Zweite ist, das Erste ist in dem Fall der Zweck. Und jetzt haben wir die Grundlage der Entrückungslehre. Was ist die Grundlage? Nun in Vers 14 sagt Paulus hier, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Hier sehen wir, dass Paulus den Tod Christi als den wahren Tod darstellt. Er benutzt das Wort sterben, also nicht mehr entschlafen. Aber es ist eigentlich ein bisschen ein Wortspiel, weil der Tod und die Auferstehung Christi macht unseren Tod als Christen zu einem Schlaf. Es ist wie eine Nacht schlafen. Die kommt uns manchmal sowieso nur wie eine Sekunde vor und dann sind wir beim Herrn, wenn wir sterben. So von dem Moment an, wo wir sterben. Es ist nur, wenn er eine Nacht schlafen würde und dann ist er beim Herrn. Wenn wir glauben, und hier ist es wichtig zu verstehen, dass Paulus, es gibt drei verschiedene Arten, einen Wenn-Dann-Satz zu formulieren im Griechischen. Und hier verwendet er die erste Klasse, das heißt eine angenommene Realität. Es ist so, wenn wir glauben, nicht wenn im Sinne von, sondern er sagt, hey, ihr glaubt, ich weiß, dass ihr glaubt, wenn wir das glauben. Und dann verwendet er sozusagen eine Konstruktion, die dann den Dann-Satz fast auslässt und als eine Tatsache darstellt. Wenn wir glauben, so ist es so. Also nicht, dann können wir glauben, sondern wenn wir glauben, dass Christus gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott auch den Schlafen durch Jesus mit ihm führen. Das ist einfach ganz sicher. Gott wird die Entschlafenen durch Jesus, hier ist ein bisschen unklar, also wahrscheinlich die Entschlafenen in Jesus mit ihm führen. Diejenigen, die in Christus gestorben sind, werden mit ihm geführt. Hier ist das große Geheimnis des Einsseins angesprochen. Wo Christus ist, da sind wir auch. Paulus macht es in Römer 6,5 klar. Er sagt, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch mit ihm in der Auferstehung gleich sein. Durch Wiedergeburt und den innewohnenden Heiligen Geist wurden wir mit Christus und seinem Erlösungswerk identifiziert und Teilhaber dessen. In einem gewissen Sinne waren wir mit Christus verbunden, als er starb am Kreuz und auch auferstand. Und letztlich sagt Paulus einfach Folgendes, dieselbe Kraft, die Christus zurückbrachte von den Toten, die wird auch dafür sorgen, dass eure gläubigen Brüder und Schwestern wieder zurückkommen werden und auferstehen werden und mit ihm geführt werden. Die Grundlage ist die Auferstehungskraft Gottes. Nun haben wir also den Zweck der Entrückung. Es ist Trost. Wir haben die Grundlage der Entrückung. Es ist Gottes Kraft der Auferstehung. Und jetzt letztlich noch der Plan der Entrückung. Den findet ihr in den Versen 15 bis 17. Und hier heißt es, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Es ist nicht so schwer zu verstehen. Paulus gibt den Thessalonischen nun eine genaue Gliederung. Und er sagt, das sagen wir mit einem Wort des Herrn. Und hier wurde debattiert, ob das jetzt etwas ist, was in den Evangelien schon gesagt wurde. Vielleicht Matthäus 24, 31, aber diese Stelle spricht von etwas komplett anderem. Und deshalb geht man davon aus, dass es hier eine direkte Offenbarung ist. Ein Wort des Herrn. Und es ist hier auch wichtig zu verstehen, dass an dieser Stelle, bevor Paulus die Lehre im 1. Thessalonischer Brief anspricht, er das nur im 1. Korintherbrief ein paar Jahre später nochmal tut. Und auch in den Evangelien finden wir nur Johannes 14, wo Jesus selbst darüber spricht. Also es kann gut sein, dass er sagt, das ist etwas, in dem Detail wurde es noch nicht geoffenbart. Das ist ein Wort des Herrn, das ist eine direkte Offenbarung vom Herrn, die ich euch jetzt gebe. Auch steht im Griechischen hier kein Artikel von dem Wort. Ja, und meistens übersetzt man dann ein Wort, das ist ein unbestimmter Artikel. Aber das ist nicht ganz richtig. Meistens ist es so, dass es die Idee von Qualität hat. Also eigentlich müsste man vielmehr sagen, das sage ich euch im Herrenwort, in der Qualität des Wortes Gottes. Das ist eigentlich die Idee. In der Autorität des Herrn. Paulus fährt fort, in Vers 15, wir, die wir leben, bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Paulus erwartete auch, dass Christus noch zu seinen Lebzeiten wiederkommt. Er hatte auch diese Naherwartung, jederzeit. Und die Wiederkunft hier, die Parousia, ist natürlich die Ankunft. Und dieses Wort, das etwas unglücklich übersetzt wird, dass es eben leicht mit der sichtbaren Wiederkunft verwechselt werden kann. Die Lebenden werden den Entschlafenen nie und nimmer, eine starke Verneinung hier, zuvorkommen. Und Vers 16 gibt uns die Begründung, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden was? Zuerst auferstehen. Hier wurde viel diskutiert, ob das die Posaunen der Offenbarung sind oder nicht oder wie auch immer, aber diese Ausdrücke hier, die Stimme, die Posaune und der Befehl, also die Stimme und die Posaune beschreiben den Befehl näher in der Grammatik. Also das Problem hier ist, die Ausdrücke beschreiben eigentlich ein und dasselbe. Der Befehl, der wie eine Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, ist eine Sache. Der Befehl hier ist ein Wort, das als Befehlsschrei eines Kapitäns an seine Ruderer in der griechischen Literatur zu finden ist. Wir finden es nur hier im Neuen Testament. Es ist ein Befehl eines Admirals an seine Armee oder sogar eines Kutschers an ein Pferd. Im griechischen Übersetzung des Alten Testaments finden wir es in Sprüche 30, 27. Da heißt es, die Heuschrecken, sie haben keinen König und doch ziehen sie alle in geordneten Scharen aus. Das Griechische sagt hier wörtlich, sie marschieren aus nach einem Befehl in guter Ordnung. Und hier ist dasselbe Wort für Befehl, wiederum die Idee eines Kommandos, das über eine Armee gegeben wird. Und die weiteren Ausdrücke beschreiben diesen Sammlungsbefehl näher. Der Befehl kommt von einem Erzengel. Der Erzengel, der heißt, in Judas 9 finden wir eine weitere Beschreibung eines Erzengels, weil Michael heißt, wir wissen aber nicht, ob das dasselbe ist hier. Es ist eine Art Befehlshaber über die himmlischen Armeen. Mehr sagt uns die Bibel nicht. Genaue Details wissen wir nicht. Es scheint einfach so zu sein, dass es auch bei den Engeln eine Art Hierarchie gibt, wie bei uns in unseren Armeen gibt es auch Befehlshaber und Kommandanten und wie sie alle heißen. Die Posaune ist als typischer Signalgeber bekannt, auch aus dem Alten Testament. Das Schofar kennen wir. Es wird benutzt als Aufruf zum Kampf, als Kommando und auch als Sammlungsbefehl ebenfalls. In 2. Mose 19, 16 sehen wir, wie eine Posaune erschallt, um das Volk Gottes aus den Zelten zu rufen, Gott entgegen. Und das ist sicherlich der Gedanke hier. Klar wird hier eines. Ein Engel höheren Ranges wird einen Befehl ergehen lassen, wie ein lauter Posaunenschall oder auch in Begleitung eines solchen. Und dann wird Christus selbst, heißt es hier deutlich, er wird herabkommen, das ist Zukunftsform. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, ebenfalls Zukunftsform. Paulus sagt, macht euch keine Sorgen um die Toten in Christus, um eure Geschwister, die gestorben sind. Sie werden euch sogar noch zuvorkommen. Paulus fährt fort in Vers 17 und sagt, danach, das nächste in Ordnung, werden wir im Leben, wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das Wort entrückt hier, harpazo, wörtlich weggeschnappt, spricht von einer getriebenen, plötzlichen Ergreifung. Also eben auch dieses ganz schnelle, sekundenschnelle Wegnehmen. Das ist nicht etwas, Sam hat heute Morgen ganz witzigerweise, als ist er auf die Leiter gestanden und gesagt, er simuliert schon mal so ein bisschen die Entrückung. So wird es nicht sein. Wir werden nicht plötzlich beginnen, einen Meter über den Boden zu schweben. Das macht pum, und ist weg. Ja, das ist die Idee des Wortes hier. Ich weiß, Sam hat es nicht so gemeint. Er ist ja nicht da im Raum, aber. Und dann heißt es hier zur Begegnung. Das ist ein Ausdruck, der dazu benutzt wird, wenn eine Delegation aus einer Stadt herausgeht, um einen Ehren- oder einen Würdenträger zu empfangen. Also wir werden wie eine Delegation herausgerufen aus der Welt, um unseren König zu empfangen. Das ist die Idee hier des Wortes, Begegnung. Diese Begegnung wird, wie gesagt, in Wolken, in der Luft sein und wir werden den Herrn in den Himmel eskortieren, wir werden für immer bei ihm sein. Das ist also Gottes Plan der Entrückung. Die Frage ist für uns jetzt, wie immer natürlich, welchen praktischen Nutzen hat das für uns? Nun klar, ihr wisst, wir haben jetzt lange darüber gesprochen, es war wichtig genug, um korrigiert zu werden. Paulus wollte, dass sie nicht in Unwissenheit sind. Aber ich denke doch, ich möchte euch einfach 5 Stichworte geben, 5 Dinge, die ihr euch aufschreiben könnt, an die ihr denken könnt, wenn ihr über diese Lehre der Entrückung nachdenkt. Was eure Hoffnung ist, euer Verständnis, dass Christus jederzeit, in jeder Sekunde, jetzt wiederkommen kann, um uns zu sich zu holen. Das erste ist Vertrauen. Vertrauen. Das ist ganz einfach. Christus hält, was er verspricht. Wörtlich, wie er es versprochen hat. Gott hat kein Sprachproblem. Er hat sich klar ausgedrückt in Johannes 14, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott, glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Er sagt sogar, wenn es nicht so wäre, hätte ich euch auch gesagt, wenn es nicht genügend Wohnungen hätte. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ist deutlich. Braucht eigentlich keine weitere Erklärung. Christus hält sein Wort. Vertrauen. Zweitens. Natürlich, wie es nicht anders sein kann, Trost. Trost. Wie bereits etliche Male betont, die Lehre der Entrückung wurde zum Trost und Ermutigung für uns Gläubige gegeben. Wir sollen in freudiger Naherwartung leben. Wie einst Paulus schon glaubte, Jesus kommt jederzeit. Wenn er kommt, eure Toten werden uns sogar zuvorkommen. Aber wir werden in dem Moment auch verwandelt, sagt er im 1. Korinther 15. Der glaubte ganz klar, das kann jederzeit geschehen. Ich erwarte, dass Christus noch zu meinen Lebzeiten zurückkommt, sagt Paulus. Und genauso sollen wir sein. Christus kann jederzeit ohne Vorankündigung kommen. Nicht für die Welt, nicht die sichtbare Wiederkunft, nein, für die Gemeinde, um die Gemeinde zu sich zu holen, wie seinerzeit das Volk Israel durch den Posaunenschall aus dem Lager geholt wurde, Gott entgegen, oder wie die Delegation, die einen Ehrenträger empfängt, ihm entgegengeht aus der Stadt hinaus. Genauso wird er uns zu sich holen. Und deshalb können wir tatsächlich beten, wie es in Offenbarung 22,20 steht, Herr, komme bald, komme bald. Er steht vor der Tür. Also Trost und Vertrauen und jetzt drittens Heiligung. Wie gesagt, die Lehre der Endzeit ist ein großer Motivator für unsere Heiligung. Wir wissen, dass Christus jederzeit kommen kann und eben nicht nur die Lehre der Endzeit, sondern die Lehre der Entrückung ist ein großer Motivator zur Heiligung. Manche sagen, ja, die Vorentrückungslehre macht uns bequem, weil wir glauben dann, dass wir nicht durch die Trübsalzeit gehen und haben dann keine Angst, aber hey, es ist eine große Motivation für uns zur Heiligung. Wir wissen, Christus kann jederzeit wiederkommen. Wie viele Menschen gibt es noch zu evangelisieren auf dieser Welt? Wie viele Dinge gibt es noch zu tun in der Gemeinde? Und Christus kann jederzeit wiederkommen. Und wenn er kommt, ist es zu spät. Dann habt ihr eure Chance gehabt. Dann haben wir unsere Chance verpasst. Dann ist Ende. Dann sind wir bei ihm. Das wird schön sein. Versteht mich nicht falsch. Aber jetzt ist noch die Zeit zum Wirken. Jetzt ist nicht die Zeit zum Ausruhen. Jetzt ist die Zeit zum Wirken. Amen. Weil Christus kann jederzeit wiederkommen. Und wir wollen nicht dabei sein, gerade etwas Dummes zu tun, unsere Zeit zu verschwenden und zu sündigen und dann schwupp. Stellt euch das mal vor. Der Herr kommt. Er kommt bald. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich wie auch er rein ist. 1. Johannes 3, Vers 3. Viertens, Methode der Auslegung. Auch das ist etwas, was wir jetzt immer wieder angesprochen haben. Aber wie gesagt, Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen. Der Schlüssel zum Lernen ist Wiederholung. Genau. Wie konsequent legen wir die Schrift aus? Wollen wir Gottes Wort für sich selbst sprechen lassen oder lieber unsere theologischen Systeme aufdrücken? Und in der Gefahr stehen wir alle, und wir sehen das in der Kirchengeschichte durch die griechische Philosophie, den Einfluss, den die griechische Philosophie hatte auf die Kirchengeschichte. Es ist ein Lackmustest für unsere Auslegung der Schrift, wie wir die Bibel verstehen. Wie ernst nehmen wir die Schrift? Wie wörtlich nehmen wir die Schrift? Also Methode der Auslegung ist viertens und fünftens Wissen. Der fünfte Punkt nenne ich Wissen. Wir wissen, es gibt Debatten über Endzeitlehren und wir könnten da einsteigen, wir könnten hin und her diskutieren. Und ich muss auch sagen, muss ein bisschen abschrecken davor, und sagen, passt auf, wir wollen zuerst alle anderen Bereiche der Theologie gut beherrschen, bevor wir uns der Endzeitlehre zuwenden. Wir wollen nicht einfach einsteigen in das Buch der Offenbarung, auch wenn ich gesagt habe, es ist im Großen und Ganzen einfach zu verstehen, gibt es doch gewisse Dinge, die man zuerst studieren sollte, zum Beispiel die alttestamentlichen Prophetien, bevor man sich das Buch der Offenbarung überhaupt vornimmt. Und so ist Vorsicht geboten und auch nicht Grund zum Streiten. Wir wollen niemanden ausschließen, wenn er jetzt zum Beispiel ein Amillennialist ist, der glaubt, dass halt Israel eben keine Zukunft hat. Solche Leute sind bei uns ebenfalls willkommen. Es ist nur so, dass wir nicht wollen, dass sie diese Lehre in der Gemeinde vertreten, weil wir halt was anderes vertreten. Es ist wichtig, dass wir aufpassen, nicht stolz zu werden mit diesem Wissen. Und dennoch lasst euch nicht abschrecken, euch damit zu beschäftigen. Und das ist weiterhin so, wie Paulus nicht will, dass ihr unwissend seid und womöglich traurig sein müsst, weil falsche Eschatologie auch unsere Hoffnung trüben kann. Eine falsche Vorstellung von gewissen Lehren kann unsere Hoffnung trüben. Es kann unser christliches Leben ganz praktisch beeinflussen, das tut es auch. Also lasst uns diese Worte einfach als ein Trost dienen, auch für die nächste Woche. Amen. Lasst uns noch beten.